D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nein, er wolle die Gefühle der Angehörigen der Opfer nicht verletzen. Aber heute sei nun mal der Tag der größten Aufmerksamkeit. Und das stimmt sogar. Heute vor 2 Jahren gab es das Germanwings-Unglück und heute gab es dazu Gedenkfeiern mit den Angehörigen der Opfer. Und ausgerechnet an diesem Tag äußert sich der Vater des Co-Piloten, der für diesen Absturz verantwortlich gemacht wird, der Co-Pilot, und zweifelt an den Ergebnissen der offiziellen Untersuchung. Dass er das heute ausgerechnet macht, das hat ihm viel Kritik eingebracht. Wir klären gleich, wie die Angehörigen der Opfer darauf reagiert haben und woran der Vater des Co-Piloten überhaupt zweifelt. Sebastian Rahms ist heute Abend wieder bei mir mit im Studio.
Hallo.
Hallo, schönen guten Abend. Und Sebastian, wir hauen gleich noch die vorletzten Tickets raus.
Ja, sagen wir die letzten der Arbeitswoche nochmal.
Ja, genau. Und zwar für unser Konzert mit Fava und Granada am Sonntag im Kammermusiksaal. Also macht euch bereit. Wir sind es auch. Mein Name ist Sonja Meschkart. Grüß euch.
D-Radio Wissen.
Ich möchte hervorheben, dass wir unseren Sohn in den 6 Jahren vor dem Absturz als lebensbejahenden, verantwortungsvollen und engagierten Menschen erlebt haben. Unser Sohn war zum Zeitpunkt des Absturzes nicht depressiv.
Das ist Günther Lubitz, der Vater von Andreas Lubitz. Sein Sohn war Co-Pilot und hat heute vor 2 Jahren eine Germanwings-Maschine zum Absturz gebracht über den französischen Alpen. 150 Menschen sind dabei gestorben. Heute ist der Opfer gedacht worden und heute war eben auch der Tag, an dem Günther Lubitz eine Pressekonferenz gegeben hat, weil er die Ergebnisse aus dem Untersuchungsbericht anzweifelt, die eben besagen, dass sein Sohn der Verantwortliche ist für dieses Unglück. Claudia van Laak war für uns bei dieser Pressekonferenz dabei. Claudia, was genau bezweifelt Günther Lubitz denn?
Also im Grunde geht es Günther Lubitz, also dem Vater, um das Bild seines Sohnes in den Medien, aber auch natürlich in den Abschlussberichten der Untersuchungsbehörden in Frankreich und in Deutschland. Also der Vater Günther Lubitz erträgt es einfach nicht, dass sein Sohn der Täter ist, der Alleinschuldige. Und deshalb hat er nun nach Indizien gesucht. Dazu hat er ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das hat der Flugrechtsexperte Tim van Beveren erstellt. Und in diesem Gutachten wirft er den Ermittlungsbehörden in Deutschland und in Frankreich Schlampigkeit vor. Man habe sich vorschnell festgelegt auf die These des alleinschuldigen Co-Piloten, nicht mehr in alle Richtungen ermittelt. Das Wetter sei zum Zeitpunkt des Absturzes turbulent gewesen. Bei der Germanwings-Maschine habe es zuvor Probleme mit der Cockpit-Verriegelung gegeben. Und außerdem hätten die französischen Ermittler nur Ingenieure zu Rate gezogen und keine Psychologen. Daraus ergibt sich die Forderung, die Ermittlungen müssten neu aufgerollt werden. Tim van Beveren sagte:
Es geht um den Nachweis, den über alle Zweifel erhabenen Beweis, dass der Sohn und Bruder dieses schreckliche Unglück absichtlich und vorsätzlich herbeigeführt haben soll. Bis heute, und das ist meine feste Überzeugung und das jetzt eben auch als Gutachter und das Fazit meines Gutachtens, gibt es keinen solchen Beweis.
Soweit der Gutachter Tim van Beveren, der nach Beweisen sucht.
Wie hat denn der Vater heute gewirkt auf dich in dieser Pressekonferenz, Günther Lubitz? Was hat er so für ein Bild vermittelt?
Also ich fand ihn sehr angespannt, auch ein bisschen starr und steif. Er hatte sicher eine Menge Unterstützung auf das Podium geholt. Eben diesen Gutachter, dann noch einen Moderator, 2 Anwälte. Einer davon war Medienrechtsanwalt. Der hat uns anwesenden Journalisten erst einmal Hinweise gegeben, hat uns an die Sorgfaltspflicht erinnert. Ich fand den Günther Lubitz, also den Vater, auch sehr uneinsichtig, muss ich sagen. Es gab kein einziges Wort des Bedauerns gegenüber den Hinterbliebenen, nur diesen einen Satz: Unsere Trauer ist eine spezielle. Also, das hat mir gefehlt.
Was ist denn jetzt eigentlich deine Einschätzung, Claudia? Geht es dem Vater darum, den Sohn zu rehabilitieren?
Ja, das glaube ich. Und er fühlt sich auch sehr angegriffen und auch verfolgt von Journalisten, die sich zum Teil auch nicht sehr sauber ihm gegenüber verhalten haben. Es war heute das Thema, dass Journalisten in seinem Garten herumtrampeln, dass sie in seiner Privatsphäre suchen. Und das nervt ihn gewaltig. Und deshalb gab es eben heute den Versuch, den Sohn ein bisschen reinzuwaschen und zu rehabilitieren.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass eben auch gefordert wird, dass die Ermittlungen neu aufgerollt werden. Wie realistisch ist das denn?
Also das halte ich für sehr unrealistisch. Es kamen auch Postwendenreaktionen von der Bundesregierung, von der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf, von der Pilotenvereinigung Cockpit. Alle sagen, es gibt keine Zweifel an den Ergebnissen der Untersuchungen. Andreas Lubitz bleibt der allein verantwortliche Täter.
Gut, sein Vater sieht das jetzt anders. Hat er denn auf dieser PK irgendwie eine Erklärung geliefert, wer stattdessen am Germanwings-Unglück schuld sein soll oder könnte?
Nein, gar nicht. Also das wurde gar nicht erklärt. Dieser Gutachter präsentierte auch keine neue Version des Flugzeugabsturzes, keine andere Erklärung. Es war eben nur der Versuch zu sagen, Andreas Lubitz war nicht alleine schuld. Also ich denke, darauf kam es Ihnen an, aber das können Sie nicht beweisen.
Das ist ja nun heute für die Angehörigen auch wieder ein sehr schwerer Tag gewesen, weil es eben der zweite Jahrestag zu diesem Unglück war. Es gab Gedenkfeiern. Und dann eben heute diese Pressekonferenz. Wie haben die eigentlich darauf reagiert, die Angehörigen der Opfer?
Na, die haben vorab schon sehr unmutig, auch mit Entsetzen reagiert, schon in dem Moment, als die Ankündigung dieser Veranstaltung in der Welt war. Der Alleinverantwortliche für den Flugzeugabsturz mit insgesamt 150 Opfern, der solle eben im Nachhinein reingewaschen werden, sagten sie. Und das verursacht natürlich bei den Angehörigen noch mehr Schmerzen. Der Opferanwalt Elmar Gimuller, der hat auch den Zeitpunkt der Veranstaltung kritisiert.
Der Zeitpunkt ist unsensibel gewählt, um mal das Mindeste zu sagen. Das ist für die Hinterbliebenen ein schwerer Schlag, weil sie ja in Ruhe und Konzentration trauern wollen und nicht mit vor dem Hintergrund eines lautstarken Getöses hier in Berlin.
Also das war Anwalt Elmar Gimuller. Er vertritt etwa 30 Hinterbliebene des Flugzeugabsturzes.
Günter Lubitz, der Vater des Germanwings-Piloten, Co-Piloten, zweifelt die Ergebnisse des Untersuchungsberichts zum Germanwings-Unglück an. Er hat heute ein neues Gutachten vorgestellt. Die Hintergründe dazu kamen von Claudia van Laak aus unserem Hauptstadtstudio.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Man kann das Internet lieben und gleichzeitig kann man es auch hassen. Denn das Netz ist eben auch für die Leute eine Spielwiese, die anonym ihre Perversität zur Schau stellen und dafür auch noch virtuell beklatscht werden. So wie auf 4chan. Da könnt ihr euch über süße Katzenfotos austauschen oder über Comics, Musik, Literatur. Es ist aber eben auch ein Ort für Kriminelle oder Mörder. Das muss man an dieser Stelle mal so sagen. So wie Marcel H. aus Herne. Der hat dort Fotos von seinen Opfern gepostet und ist dafür von anderen 4chan-Usern auch noch abgefeiert worden. Außerdem soll ein anonymer Nutzer die Koordinaten des Anschlags in London gepostet haben, verschlüsselt als Morse-Code, auch auf 4chan, das ist jetzt bekannt geworden. Ich habe mal nachgefragt bei Gerald Himmelein vom Computermagazin CT, was ist das überhaupt für eine Plattform?
Also dort wird sehr viel getrollt. Auf 4chan werden sehr viele der Posts dienen einfach nur zur Provokation, Aufmerksamkeit zu erregen, andere Leute zu provozieren, indem man Meinungen äußert, hinter denen man womöglich gar nicht steht, aber wo man eben weiß, dass andere Leute sich total darüber aufregen, wenn man darüber was schreibt.
Das heißt, diese Seite zieht dann eben auch eine bestimmte Art von Menschen an, die dann da posten?
Ja, definitiv. 4chan zieht Leute an, die einfach so auch ein bisschen einen anarchischen Geist haben.
Und dieser anarchische Geist rechtfertigt dann zum Beispiel unter anderem, dass man Bilder postet, wie der Doppelmörder jetzt von Herne, Marcel H., die zeigen, dass man gerade jemanden umgebracht hat.
Anarchischer Geist bedeutet leider auch, dass eine solche Zeit ziemlich fragwürdige Personen anzieht. Ich habe auf dieser Seite Sachen gesehen, die ich sehr gerne nicht gesehen hätte und seitdem ich sie gesehen habe, gerne wieder vergessen würde.
Wie kontrolliert diese Seite das denn überhaupt? Gar nicht? Oder also jeder kann hinkommen und irgendwas posten?
Ja, Es gibt keine Vorabzensur auf 4chan. Sie müssen sich nicht irgendwie registrieren oder anmelden, sondern jeder kann sofort anonym posten. Mit dieser Anonymität ist es aber tatsächlich nicht so schrecklich weit her. Die Serverbetreiber führen durchaus Logfiles, die zu den IP-Adressen zurückführen der Poster. Viele Poster sind allerdings schlau genug, sich über Proxys nur mit 4chan zu verbinden und so sind sie nicht leicht auffindbar.
Aber kann es tatsächlich im Interesse so einer Seite sein, auch wenn sie vielleicht eine gewisse Form der Subkultur abbilden möchte, dass sich dort Menschen treffen, sich gegenseitig beklatschen, die gerade jemanden umgebracht hat oder die kriminell sind?
Das ist nicht im Interesse der Betreiber der Seite. Aber die Betreiber der Seite können dies auch nicht wirklich verhindern. Sie müssten ein massives Filtersystem einrichten. Und bisher war es immer so, dass wenn 4chan irgendwas versucht hat zu filtern, die User kreativ genug waren, um sofort Wege zu finden, diesen Filter zu umgehen.
Diese Seite steht da legal im Netz und man weiß das auch und trotzdem bin ich irgendwie an diesem Punkt so ein bisschen baff. Also das wird im Endeffekt einfach hingenommen. Das ist eben dann auch eine Freiheit des Internets, dass man so eine Seite eben unterhalten darf.
Die Website Breitbart News verbreitet auch Informationen, die nachweislich falsch sind und teilweise auch gefährlich, wie man schon gesehen hat, wird auch nicht vom Netz genommen.
Ja, da gäbe es mehrere Seiten, über die man mal nachdenken könnte.
Ja, ich würde eigentlich eher sagen, dass der Umstand, dass es 4chan noch gibt, ein recht gutes Zeichen ist, weil das ist so ein bisschen ein Pool für fragwürdige Personen. Auf der anderen Seite ist diese Personengruppe dadurch, dass das eben nicht im Untergrund stattfindet, sondern direkt im Web, ist recht gut betrachtbar. Also auch für Strafverfolgungsbehörden betrachtbar. Mhm. Um gerade mal den Fall von Herne zu nehmen, die Rolle von 4chan in dem Fall Herne ist ja eine ganz indirekte. Der Mörder hatte mit einer Internetbekanntschaft Bilder ausgetauscht über WhatsApp. Das ist ein verschlüsselter Kanal, in den keine Strafverfolgungsbehörde reingucken kann. Und erst dadurch, dass dieser Gesprächspartner die Bilder, das Chatprotokoll auf 4chan veröffentlicht hat, hat überhaupt erst irgendjemand davon erfahren. Also hätte der Gesprächspartner das damals nicht auf 4chan veröffentlicht, wäre da bloß ein Mord passiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich zu sagen, dass der Mörder dadurch, dass die Mordtat auf 4chan diskutiert wurde, sich zum weiteren Mord hat hinreißen lassen. Also die Sache ist sehr zwiespältig und eine zweischneidige Sache. Und ich werde der Letzte sein, der 4chan verteidigt. Also ich habe auch schon viel Spaß auf 4chan gehabt. Dort sind auch sehr kreative Leute unterwegs, aber eben leider auch sehr viele destruktive Leute.
Gerald Himmelein vom Computermagazin CT hat erklärt, was hinter der umstrittenen Seite 4chan steckt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es gibt Menschen, die kommen zu uns, weil sie hier in Deutschland auf ein besseres Leben hoffen. Menschen, die geflüchtet sind aus Syrien, zum Beispiel Marokko oder auch dem Kosovo. Und dann gibt es Menschen, die gehen weg aus Deutschland, weil sie denken, woanders, da ist es noch ein bisschen besser für uns. Das sind vor allem die Reichen. Deutschland ist das Land mit den meisten Milliardären, die in andere Länder auswandern. 31 waren das im vergangenen Jahr. Jetzt haben chinesische Wissenschaftler im sogenannten Hurun-Report ausgerechnet, woran das liegt. Jörg Brunsmann ist Wirtschaftsjournalist, der hat sich die Studie für uns angesehen. Also Jörg, warum gehen so viele reiche Menschen weg aus Deutschland?
Ja, wahrscheinlich, weil es gleich nebenan bei uns die Schweiz gibt. Da gehen nämlich die meisten Reichen aus Deutschland hin. Ernsthaft, also die Schweiz ist ein tolles Land, hoher Lebensstandard und sie bietet halt den Reichen aus Deutschland ein tolles Steuersparmodell. Ich meine, wer sich da niederlässt, der zahlt in der Regel deutlich weniger an Steuern als hier bei uns. Und außerdem, das sollte man ja auch nicht vergessen, man kann ganz gut in der Schweiz wohnen, aber trotzdem mehr oder weniger in Deutschland leben. Also per Hubschrauber oder Privatjet ist man ganz schnell überall. Und ob du jetzt von Zürich aus nach Berlin fliegst oder von München, ja, das gab's wie gesprungen.
Okay, das heißt also, werden die Reichen mehr von zum Beispiel der Schweiz
angezogen oder vertreiben wir sie eher aus Deutschland?
Na, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Ich meine, da sind einmal die Steuern, die bei uns für Reiche in aller Regel höher sind als eben in der Schweiz. Das ist aber auch das gesellschaftliche Ansehen. Reich zu sein in den USA, das heißt zum Beispiel, du bekommst Anerkennung. Wow, guck mal, da kommt Bill Gates, reichster Mann der Welt. Applaus, Applaus, Applaus. In Deutschland kommt eher die Frage, ob du als Reicher denn genug Steuern zahlst, ob man eine Vermögensteuer einführen sollte, solche Sachen. Das heißt, viele fühlen sich und ihre Leistung da angegriffen, sagt Rainer Zietelmann. Er ist selbst Millionär und hat ein Buch geschrieben über die Psychologie der Superreichen.
Die Betroffenen, für die ist es natürlich nicht so schön. Es ist letztlich auch eine kleine Minderheit, die aber wenig Advokaten hat, wenige, die sich für sie einsetzen und dafür umso mehr Leute, die oft auch aus Unkenntnis alle möglichen Sachen über die erzählen, die wenig schmeichelhaft sind. Und dass es denen nicht so gefällt, ist ja eigentlich klar.
Also die deutsche Neidgesellschaft, von der ja auch oft die Rede ist, die spielt da anscheinend auch eine Rolle.
Ja, okay, aber was für einen Blick sollten wir denn dann haben auf die Reichen?
Also Autor Rainer Zietelmann sagt ganz klar, dieses Klischee von Dagobert Duck, der in seinem Geld schwimmt, das ist Quatsch. Auch wenn jemand auf dem Papier als unglaublich reich gilt, das Geld gibt's so gar nicht, weil die meisten Reichen und Superreichen in Deutschland Unternehmer sind, weil die große Firmen haben, mit denen sie ihr Geld gemacht haben. Deswegen findet Zietelmann zum Beispiel auch sowas wie eine Vermögensteuer total ungerecht.
Man darf es ja nicht so vorstellen, der Milliardär, das stellen sich auch manche Leute falsch vor, der hat jetzt eine Milliarde auf verschiedenen Konten liegen. Das ist ja unsinnig. Das Allermeiste ist ja Betriebsvermögen, was diese Leute haben. Das ist jetzt nicht irgendwo, liegt nicht auf dem Bankkonto, sondern es sind einfach große Firmen. Und wenn man die dann besteuert, dann ist es eine Substanzbesteuerung von diesen Firmen. Das ist das Problem.
Naja, also sein Vorschlag ist weniger Steuern für Reiche und mehr Anerkennung. Dann würden die meisten von den Reichen wohl auch hier bleiben.
Okay, dann mal andersrum gefragt, würde sich das denn für den Staat lohnen? Also jeder Reiche, der auswandert, zahlt hier gar keine Steuern mehr. Da ist einer, der bleibt und weniger Steuern zahlt, doch eigentlich besser, oder nicht?
Nicht unbedingt. Ich meine, gucken wir uns mal die Steuereinnahmen an. Die Reichen zahlen zwar hohe Summen, aber es gibt wenige wirklich Reiche. Du hast ja gesagt, 31 sind da ausgewandert. Wenn die jetzt weggehen, in der Summe macht sich das bei den Steuereinnahmen gar nicht so dolle bemerkbar. Und für die Statistik, ich denke jetzt mal als Politiker, da ist es sogar gut, wenn die Reichen gehen. Muss man einmal um die Ecke denken. Jeder Reiche in Deutschland, der sorgt ja statistisch dafür, dass die Schere zwischen Arm und Reich größer wird. Zumindest auf dem Papier. Also wenn das Idealbild ist, alle haben das Gleiche, alle haben gleich viel Geld, wir wollen keine großen Unterschiede, dann ist es sogar gut, wenn die Reichen auswandern. Die Vermögenden, die oberen Einkommen, die sind dann ja eben nicht mehr in der Statistik. Das heißt, niedrige Einkommen rücken etwas mehr nach oben, ohne dass die Armen wirklich reicher würden. Das Dritte natürlich, wir kommen jetzt auch gerade in den Wahlkampf, halbes Jahr, dann ist Bundestagswahl. Kannst du dir einen SPD-Kandidaten Martin Schulz vorstellen, der auf Kuschelkurs mit den Reichen in Deutschland geht? Der sagt, weniger Steuern für die Reichen, damit die bleiben. Also über die Reichen zu meckern, denen vorzuwerfen, dass sie zu wenig Steuern zahlen, dass andere von ihnen ausgebeutet werden, das ist gesellschaftlich akzeptiert. Und wenn ich reich wäre, ich würde mir wahrscheinlich auch überlegen, ob das mit der Schweiz nicht das bessere Leben wäre.
Hätte, hätte, Herrentoilette, sind wir aber nicht reich. Deutschland ist allerdings das Land mit den meisten Milliardären, die in andere Länder auswandern. 31 waren das im vergangenen Jahr. Und chinesische Wissenschaftler haben jetzt in einer Studie mal herausgefunden, woran das liegt. Jörg Brunsmann hatte die Einzelheiten dazu.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist wirklich so unnötig wie Pickel, Zahnschmerzen oder Haarausfall. Niemand braucht das, aber es ist trotzdem da. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Zeit umgestellt. Die Sommerzeit klaut uns eine Stunde. Mhm. Sebastian, jetzt mal, also bin ich der einzige Mensch, der denkt, kann man es nicht einfach bleiben lassen?
Wahrscheinlich denkt das der Löwenanteil von uns, ne? Ich glaube, die meisten sagen, brauchen wir nicht. Und noch ein kleiner anderer Aspekt. Bei mir ist es so, dann ist die Zeit, wo ich ganz oft von den Singvögeln geweckt werde, weil die haben die gleiche, ne? Die Sonne.
Auch das noch.
Ne? Scheint immer zur gleichen Zeit, geht auf, aber ich möchte ja einen Ticken länger schlafen. Und dann zwitschern nämlich
und die zwitschern frech. Dann wie verrückt rum. Also es gibt so viele Gründe, warum das alles sinnlos ist, aber okay. Es ist eben so. Also, Sommerzeit klaut uns eine Stunde und dann kommen wieder die Beschwerden. Ich bin so müde, ich komme aus dem Rhythmus. Ich denke ja immer, das ist totale Anstellerei. Oder stimmt das etwa nicht? Ich habe mal nachgefragt bei Peter Spork. Der ist Biologe und Buchautor von Wake Up, Aufbruch in eine ausgeschlafene Gesellschaft. Also bin ich da ein bisschen zu streng mit denjenigen, die das als anstrengend empfinden mit dieser Zeitumstellung oder nicht?
Es ist ein Stück weit beides. Es ist natürlich individuell sehr verschieden, je nachdem, mit welchen Menschen Sie sprechen. Viele Menschen haben mit der eigentlichen Zeitumstellung gar nicht so große Probleme, aber es ist durchaus eine relativ große Zahl, die über die Probleme klagt und viele von denen klagen auch zu Recht. Man kann das messen. Es gibt inzwischen viele Studien, die zeigen, dass nicht nur die Verkehrsunfälle steigen in den Tagen nach der Zeitumstellung, sondern auch die Herzinfarktgefahr und die Schlaganfallgefahr. Man kann sogar messen, dass künstliche Befruchtungen weniger erfolgreich sind in den Tagen nach der Zeitumstellung. Also es gibt tatsächlich messbare Infekte und deshalb sollte man die Menschen auch wirklich ernst nehmen, die darüber klagen.
Aber solche Effekte, beziehungsweise dass ich mich so ein bisschen schlappi fühle, das dauert doch nur ein paar Tage. Also man weiß doch, dass es auch wieder weggeht.
Das stimmt, aber die Zeitumstellung hat ja überhaupt keine Vorteile. Also ursprünglich wurde sie eingeführt, um Energie einzusparen. Man weiß inzwischen, das passiert nicht. Es ist so minimal, die Unkosten, wenn überhaupt messbar, dann sind aber die Unkosten, die durch die Zeitumstellung entstehen, größer als die Einsparungen. Also gibt es überhaupt keinen Grund, sie beizubehalten. Man müsste eigentlich von daher schon sagen, schaffen wir es wieder ab, weil unsere eigentliche Idee war verkehrt.
Andererseits mit der Sommerzeit ist abends auch eine Stunde länger, ist auch ganz schön.
Ja, ist schön, mag ich auch, aber auch hier wieder muss man die Erkenntnisse der Chronobiologie berücksichtigen. Das ist die Erforschung der inneren Uhren und diese inneren Uhren, die sind nun mal biologisch fixiert und wir können nicht einfach gegen diese biologischen Rhythmen leben. Wenn wir den ganzen Tag im Freien wären, wie noch damals in der Steinzeit oder in der Agrargesellschaft, dann würden wir automatisch ungefähr das anpassen können. Aber wir halten uns tagsüber die meiste Zeit in geschlossenen Räumen auf. Und wenn wir nach draußen gehen, dann tun wir das abends. Und abendliches Licht hat jetzt eine für uns fatale Wirkung, denn sie verzögert das Tempo der inneren Uhren. Das heißt, durch diese Stunde mehr Licht abends, die wir ja alle so genießen, wo wir gerne rausgehen und noch joggen gehen oder uns in den Biergarten setzen, sagen wir unseren inneren Uhren, es ist noch gar nicht so spät und wir werden nicht rechtzeitig müde, auch das können Sie messen. Der Melatoninausstieg, also der Anstieg des Hormons, was unseren Körper letztlich schläfrig macht, der verzögert sich auch. Das heißt, die ganze Gesellschaft hält sich praktisch künstlich länger wach, bleibt abends lange aktiv und wir genießen das. Was wir dabei aber völlig vergessen, ist, dass wir irgendwann auch noch mal schlafen müssen.
Deswegen sind wir im Sommer auch alle immer so fertig, ne?
Ja, also das ist in der Tat, also es ist, die meisten Menschen schlafen, nicht zuletzt wegen der Sommerzeit, im Sommer weniger, deutlich weniger, weil selbst wenn man versucht, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen wie während der Normalzeit, dauert es länger, bis man eingeschlafen ist, weil man noch so aufgedreht ist, so aufgekratzt ist, weil es so lang hell war, weil man viel länger aktiv war.
Aber Herr Spork, was machen wir denn jetzt am besten? Also ich meine, wir müssen uns jetzt irgendwie mit dieser Zeitumstellung rumplagen. Es gibt diese Sommerzeit, ob wir das jetzt wollen oder nicht, sie ist halt irgendwie da. Also what to do?
Also weiter auf jeden Fall dafür sorgen, dass dieser Unsinn abgeschafft wird und dann die Normalzeit beibehalten. Und jetzt, wo wir halt das nicht können, müssen wir das Licht für uns nutzen. Wir sollten jetzt die Tage, bis die Zeitumstellung kommt, sollten wir morgens viel Licht suchen, morgens rausgehen, zu Fuß zur Arbeit gehen, damit unsere inneren Uhren sich schon mal ein bisschen vorstellen. Abends, wenn wir rausgehen, sollten wir immer die Sonnenbrille aufsetzen. Und tendenziell, es klingt absurd, sollten wir dieses Verhalten danach 7 Monate lang beibehalten, weil dieser Effekt, dass man sozusagen in der falschen Zeitzone lebt, denn letztlich ist es genau das. Es ist, als würden Sie in eine andere Zeitzone reisen, aber Ihre Uhr nicht umstellen. Und das können Sie ausgleichen, indem Sie die 7 Monate lang im Sommer bewusst morgens viel ans Licht gehen und abends spät eher mal die Sonnenbrille aufsetzen. Das ist zwar absurd, aber Sie würden dann mehr Schlaf bekommen.
Ja, und endlich mal richtig cool aussehen. Wobei ich glaube, ich lebe einfach öfter auch, ohne dass ich es selber manchmal merke, in der falschen Zeitzone. Aber das ist eine andere Geschichte. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren umgestellt und der Biologe und Buchautor Peter Spork sagt, keine gute Idee für unsere innere Uhr. Sommerzeit abschaffen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Nachricht gab es gestern Abend, glaube ich, zum ersten Mal. Da ist sie bei mir aufgeplöppt und ich dachte, endlich. Und wie geil ist das denn? Am 28. April wird nämlich das neue Gorillaz-Album erscheinen. Humans soll es heißen. Und ich finde, das ist wirklich eine richtig schöne, tolle Nachricht. Ich bin total begeistert. Sebastian Rahms, du hast schon mal ein bisschen was zum Reinhören mitgebracht. Mhm. Also dann mal los jetzt.
Ja, ein kleines bisschen Geduld noch. Ich sehe die Freude in deinen Augen funkeln.
Ja.
Aber um die ganze Tragweite nochmal kurz deutlich zu machen. Humans ist das lang ersehnte neue Album, auf das wir 7 lange Jahre warten mussten. Damals hatte die Band im März 2010 das Studioalbum Plastic Beach veröffentlicht und im Dezember des gleichen Jahres das Album The Fall, das während der Escape to Plastic Beach World Tour aufgenommen wurde. Da haben sie 2 in einem Jahr rausgehauen, jetzt 7 Jahre gewartet und jetzt hier als Appetizer vom neuen Album Humans.
Das waren jetzt aber mehrere Songs.
Ja, das waren 3 Stück. Mhm. Ausschnitte aus Ascension, We Got the Power und Andromeda. Und zu allen Liedern gibt es auch schon Musikvideos zu bestaunen.
Okay, war jetzt auch schon der Song dabei, den wir vom neuen Album auf die Playlist
Nein,
packen?
Nein, du musst dich noch eine Minute ungefähr gedulden. Den können wir jetzt gleich am besten mal in voller Länge genießen. Der Song heißt Saturn's Bars und dazu gibt es ein besonders aufwendiges 360-Grad-Video mit einem sprechenden Stück Pizza und einem blauen außerirdischen Wurm. Da geht's hoch her. Aber selbst das wird im April nochmal getoppt, denn dann soll das Ganze noch als interaktive Virtual Reality Version erscheinen. Da wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Unterstützung bekommen die Gorillaz bei dem Song vom jamaikanischen Dancehall-Künstler Popcaan. Erinnert mich ziemlich stark an Gentleman, aber muss man gleich selbst mal einschätzen. Das Ganze präsentieren die Gorillaz heute Abend live bei einem noch geheim gehaltenen Gig in London.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Der Bob Prison Tree ist ein wahrer Touristenmagnet im westaustralischen Derby. Der Affenbrotbaum mit seinem schmalen Schlitz und einer Höhle in seinem bauchigen Stamm wird von den australischen Ureinwohnern verehrt, weil er ihnen seit mehr als 100 Jahren Wasser, Medizin und Unterschlupf spendet. Seit Jahrzehnten hält sich außerdem der Mythos, dass der Baum im 19. Jahrhundert dafür benutzt wurde, gefangene Aborigines auf dem Weg zur Verhandlung einzusperren. Daher der Name Gefängnisbaum, der auf einer Tafel des inzwischen eingezäunten Baumstädts und sogar auf Google Maps zu finden ist. Australische Historiker und Anthropologen schreiben in der aktuellen Ausgabe des National Geographic Magazins, dass an der Geschichte nichts dran ist. Sie sei absichtlich verbreitet worden, um den sogenannten dunklen Tourismus anzulocken. Also Touristen, die zum Beispiel Gefängnisse und andere düstere Stätten besuchen. In diesem Fall sollte der Mythos nach Ansicht der Forscher an den Triumph der Kolonialherren über die Aborigines erinnern. Krebs entsteht durch Genmutationen in den Zellen. Doch was löst diese Mutationen aus? Forscher aus Baltimore vermuten, die meisten genetischen Veränderungen, die zu Krebs führen, entstehen durch Zufall. In ihrer Studie im Fachmagazin Science nennen sie 3 Gründe für Mutationen: genetische Veranlagung, Umwelteinflüsse und zufällige Fehler, die auftauchen, wenn Zellen sich teilen. Um herauszufinden, welche Faktoren wie häufig zu Krebs führen, haben die Wissenschaftler Gensequenzierungsdaten und Krebsregister aus 69 Ländern ausgewertet. Dabei kam raus, im Schnitt verursachen zufällige Mutationen 2/3 aller Krebserkrankungen. Knapp 30% kommen durch Lebensstil und Umweltfaktoren wie Rauchen zustande. Mit etwa 5% spielen erbliche Faktoren nur eine kleine Rolle. Das Forscherteam sagt, viele genetische Veränderungen ließen sich nicht vermeiden, ein gesunder Lebensstil sei aber trotzdem wichtig. Der beste Weg, um Todesfälle durch Krebs zu reduzieren, sei eine effektive Krebsfrüherkennung. Raben sind sehr intelligent, sie können sich in andere Vögel hineinversetzen und erinnern sich auch nach Jahren an ihre Artgenossen. Wenn sie einen Partner zum Brüten gefunden haben, dann leben sie in monogamen Paaren zusammen. Bisher war aber noch unklar, wie die noch Single-Raben leben, ob sie soziale Gruppen bilden und wie die strukturiert sind. Das haben jetzt Wissenschaftler der Universität Wien erforscht. Seit 4 Jahren haben sie 30 Kolkraben, die nicht brüten, mit kleinen Sensorrucksäcken ausgestattet, die stündlich die Position der Tiere per GPS übermitteln. Außerdem haben sie mehr als 330 Raben mit Ringen markiert, um ihr Verhalten in 2 Gebieten beobachten zu können. Das Ergebnis? Rabenjunggesellen haben Freundeskreise. Die sind dabei ähnlich komplex wie die bei uns Menschen. Manche Raben hielten sich nur in relativ kleinen Bereichen auf, andere durchstreiften pro Jahr tausende Quadratkilometer. Wenn sich die Raben dann aber treffen, dann entwickelt sich in der Gruppe eine komplexe Struktur mit Hierarchien, Allianzen und Freundschaften. Damit sind Raben nach Ansicht der Forscher im Bereich soziale Intelligenz durchaus mit Affen zu vergleichen.
Die Radio Wissen.
Es gibt Wörter, die klingen 2017 noch genauso unfunky wie 1950. Hygieneartikel. Ja. Dazu gehören unter anderem Rasierpinsel, Watte, Deo, Binden und auch Tampons. Und diese beiden letztgenannten, die werden besteuert, und zwar mit 19%, obwohl sie zu den sogenannten notwendigen Produkten gehören. Also die man eben braucht, vor allen Dingen als Frau, wenn man blutet. Wir haben uns das schließlich nie ausgesucht. Ist einfach so. Und dass dies so hoch besteuert wird, das ist ungerecht und deshalb gibt es Widerstand, und zwar in Österreich. Sebastian Rahms aus unserem D-Radio-Wissen-Team, du hast dir das genauer angesehen. Worum geht's?
Ja, da bezahlen die Frauen sogar 20% Mehrwertsteuer auf Artikel wie Tampons und Binden.
In Österreich?
In Österreich, genau. Noch 1% als hierzulande, und auf der Website aufstehen.at, die sich selbst, also Hashtag Aufstehen nennt, kann man den Appell runter mit der Tamponsteuer, der an den österreichischen Finanzminister Hans-Jörg Schelling Gericht ist, unterstützen. Hashtag Aufstehen versteht sich als neue Form der zivilgesellschaftlichen Kampagnenorganisation, die sich unter anderem für soziale und ökonomische Fairness einsetzt. 7000 Unterzeichner werden gebraucht. Jetzt gucke ich mal, es steht gerade bei 5583. Und hier die Begründung der Geschäftsführerin von Hashtag Aufstehen, von Maria Meierhofer, warum man gegen die aktuelle Tamponsteuer von 20% in Österreich auf die Barrikaden gehen sollte.
Diese Steuer trifft nur Frauen und schafft deshalb Ungleichgewichte, weil als Frau habe ich gar keine andere Wahl. Ich muss monatshygiene Produkte kaufen. Insbesondere für Frauen mit einem geringen Einkommen ist die dadurch entstehende finanzielle Belastung groß. Und genau deshalb fordern wir den geltenden Steuersatz, der derzeit eben, wie gesagt, bei 20% liegt, auf mindestens 10% zu senken.
Ja, aber für sogenannte notwendige Produkte gibt es, wie du es schon gesagt hast, in Deutschland einen verminderten Steuersatz von 7%. Könnte man denken, was kann notwendiger sein, als einen Tampon oder eine Binde kaufen zu müssen, wenn die Natur den Frauen ihre allmonatliche Regelblutung aufzwingt? Aber so einiges denkt sich zumindest der deutsche Fiskus.
Dann lass uns noch mal kurz darüber sprechen. Warum ist das überhaupt etikettiert als notwendiges Produkt?
Ja, das ist so eine Klassifizierung. Ne? Es gibt Sachen wie Milch, Kaffee, Schokolade, Lebensmittel, die gehören generell da rein, weil man auch Lebensmittel eben braucht. Tampons braucht man als Frau auch. Die sind aber komischerweise nicht dran. Bei diesen notwendigen Produkten sind aber auch Hörgeräte noch und Röllstühle und Schnittblumen und Prothesen. Das heißt, für Schnittblumen zahlst du weniger Mehrwertsteuer als für einen Tampon. Mhm. In Österreich, wo der aktuelle Appell ausgerufen wurde, da sind auch Globen so und Wandkarten dabei, also ganz skurril das Ganze. In anderen Ländern sind die da mit der Diskussion schon weiter als bei uns, und in Österreich, nämlich 2015, da hat der ehemalige US-Präsident Barack Obama in einem Interview mit der YouTuberin Ingrid Nielsen auf die Frage, warum Tampons und Binden so hoch besteuert werden, eben das hier geantwortet.
I have to tell you, I have no idea why states would tax these as luxury items. I suspect it's because men were making the laws when those taxes were passed.
Wir sind schuld, die Männer.
I think it's pretty sensible for women in those states that you just mentioned to work to get those taxes removed.
Ja, und danach wurde da einiges angestoßen, und im letzten Jahr haben 3 US-Bundesstaaten die Tamponsteuer ganz abgeschafft, darunter auch New York, und dieses Jahr sollen noch 15 weitere folgen. Gleiches gilt für Kenia und Kanada, da ist die Steuer auch schon weg. In Europa hat Frankreich zuletzt immerhin die Steuer auf 5,5% gesenkt, in Spanien, da zahlt man 10%, Schweden ist Spitzenreiter mit stolzen 25%, in Irland dahingegen wieder gar nichts, also ist es ein ziemlicher Flickenteppich in der EU.
Ja, überhaupt nicht einheitlich. Jetzt frage ich mich natürlich, was kommt da eigentlich im Leben einer Frau an Kosten so zusammen, also wenn man so bei diesem aktuellen Steuersatz bleibt?
Ja, die Macher von Hashtag Aufstehen, die präsentieren auf ihrer Website dazu mal ein paar Zahlen. Wenn man davon ausgeht, dass eine Frau um die 40 Jahre lang ihre Regel hat, mit 3 bis 7 Tagen pro Monat, kommt man insgesamt auf rund 3000 Tage, in der eine Frau 10.000 bis 17.000 Tampons oder Binden verbraucht. Und je nachdem, ob man jetzt Billig- oder Markenprodukte verwendet, kommt die Berechnung für eine Frau in Österreich auf 2.500 bis 4.500 €. Und da sich die Steuersätze von Österreich und Deutschland eben nur in einem Prozentpunkt unterscheiden und auch die Produkte ähnlich teuer sind, die Drogerien gibt es ja überall, die Ketten, sind die Zahlen wohl relativ gut auch auf Deutschland übertragbar.
Gut, wenn die Menstruation dann mal wieder da ist, dann geht das ja auch sehr oft mit so Begleiterscheinungen einher, also Kopfschmerzen zum Beispiel. Mhm. Wenn ich dann eine Schmerztablette einnehme, würde das doch eigentlich dazugehören zu den Kosten, oder
nicht?
Das
kann man durchaus so sehen, ja, finde ich auch. Hashtag Aufstehen gibt an, dass 75% aller Frauen leichte bis mäßige starke Beschwerden bei ihrer Regelblutung haben. Und wenn man die Kosten noch dazu rechnet, die man zur Bekämpfung der Beschwerden eben aufbringen muss, landet diese Rechnung sogar bei 8.000 Euro. Es gibt aber auch noch andere Forderungen, dass nämlich Bio-Tampons steuerlich begünstigt werden sollten, da sie gesundheitliche und ökologische Vorteile mit sich bringen, für viele Frauen aus finanziellen Gründen aber nicht in Frage kommen.
Also weg mit der Tamponsteuer, das fordert der Hashtag Aufstehen. Eine Bewegung, kann man so sagen, ne, Sebastian, die gerade in Österreich aktiv ist. Mal gucken, was bei uns in Deutschland passiert.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mit der EU und den Bürgern der EU ist es ja ein bisschen so wie zwischen einem bockigen Teenager und seinen Eltern. Es ist kompliziert und ob das mal besser wird, naja, hoffentlich. Denn immerhin feiert die EU am Samstag die Unterzeichnung der römischen Verträge. Damit ist ja der Grundstein gelegt worden für die Europäische Union. Und man muss sagen, für viele ist Europa, naja, entweder die beste Idee, die es überhaupt jemals gegeben hat. Es gibt aber auch viele Stimmen, die sagen, ey, Europa, geh mir weg damit. Wobei, letzteres wäre aus mehreren Gründen keine gute Idee, denn dann gäbe es viele wichtige Projekte einfach überhaupt gar nicht. Zum Beispiel das, das unser Reporter Stefan Beuting euch jetzt vorstellt.
Wiener Platz. Ja. Insgesamt ist das ganze Ding baulich, wie man, glaube ich, auch unschwer erkennen kann, von der Aufenthaltsqualität optimierbar.
Das ist Kai Sterzenbach. Er managt Bildungsangebote in Köln-Mülheim. Und was den Platz anbelangt, hat er völlig recht. Schön ist anders.
Die Menschen, die sich jetzt hier bewegen, das ist die Klientel.
Kai Sterzenbachs Klientel, das sind Langzeitarbeitslose. Also solche, die schon einige Fortbildungsmaßnahmen hinter sich haben und trotzdem nicht mehr richtig rauskommen aus ihrem Sumpf.
Wir gehen jetzt ins Bezirksrathaus Mülheim.
In die zweite Etage. Weil wir jenen Platz finden, den es ohne die EU, ohne Brüssel so nicht geben würde.
Wir haben hier unser Biwak-Beratungszimmer.
Biwak ist ein EU-gefördertes Projekt. Schon mal gehört?
Biwak steht für Bildung, Arbeit und Wirtschaft im Quartier.
Quartier ist ein anderes Wort für Problemstadtteil. Klienten, das sind die, von denen viele glauben, dass sie es nicht mehr packen in den Arbeitsmarkt. Trotz guter Wirtschaftslage und fast Vollbeschäftigung beobachten Sozialforscher, dass sich bei einigen Langzeitarbeitslosen das Problem verfestigt. Da bildet sich ein harter Kern. Auch konventionelle Fort- und Weiterbildungen funktionieren nicht. Biwak, also Kai Sterzenbach und sein 20-köpfiges Team, die gehen genau dieses Problem an.
Die EU fördert nicht nur hier, sondern in den großen Programmen überall zusätzliche Qualifizierungsangebote in Quartieren, in denen besonders hohe Bedarfslagen da sind. Das ist die Grundidee.
Der Ansatz? Die Bildungsangebote setzen früher an. Bei Alphabetisierung, bei Grundlagen. Sterzenbach sucht sich die Lehrkräfte sorgfältig aus. Die Kursgruppen sind klein. Es gibt eine enge Betreuung. Inklusive wissenschaftlicher Mitarbeiter, die das Ganze begleiten und optimieren.
Also wir haben eine Zielvorgabe, an der wir uns orientieren und die heißt, von den Personen, die in unserem Biwak-Projekt teilnehmen, sollen 30% vermittelt werden in Ausbildung, Arbeit oder qualifizierte Weiterbildung und bei der Quote, da liegen wir nicht schlecht im Rennen.
Das heißt genau?
Wir liegen knapp über den 30% momentan.
Wenn Sterzenbachs Biwak-Projekt voll besetzt ist, dann werden 400 Leute davon profitieren. Zur Verfügung haben Sterzenbach und seine Kollegen 1 Million Euro. Macht etwa 2.500 Euro pro Person und Fortbildungsmaßnahme. Der Bund gibt 30% dazu, die Kommune 10 und die EU 60.
Also ohne EU kein Biwak-Programm. Man kann das ganz einfach auf diese Formel bringen, weil der überwiegende Anteil der Finanzierung, das sind etwa 60%, kommt aus der Europäischen Union.
Dabei ist das in der Regel so, dass Bund, Länder und Kommunen selber bestimmen können, wo das Geld eingesetzt wird. Die Programme legen den Rahmen fest. Vor Ort wird entschieden. Weniger Gießkanne, mehr gezielte Tröpfchenbewässerung. Wobei das schon ziemlich dicke Tropfen sind. Bundesweit läuft das Programm mit 160 Millionen Euro.
Und wenn wir jetzt sagen, 60% der Projektmittel sind EU-Gelder, und 2.500 haben wir pro Person. Dann ist ja so über den Daumen gerechnet, 1.600 Euro aus Brüssel. Kommt da jemand mal auf die Idee, Danke zu sagen oder bestellen schönen Gruß?
Wir haben das so noch nicht erlebt. Ich glaube, die Erklärung dafür ist relativ einfach. Die EU ist an dieser Stelle trotz aller schönen Flyer und Logos und Förderhinweise tatsächlich ein abstraktes Gebilde.
Die EU. Wirksam und sehr abstrakt. Wobei, vorm Bezirksrathaus zeigt mir Kai Sterzenbach zum Schluss noch diese riesige rote Zahl. 2020. Meter hoch. Hinweis auf ein EU-Strukturförderprojekt mit dem Namen 2020.
Die Heranführung des Stadtteils Mülheim an den städtischen Durchschnitt in den Bereichen Bildung, Arbeit und Wirtschaft.
Mülheim soll wieder lebenswerter werden. Auch dafür gibt die EU Geld aus. Auf dem Hinweg bin ich einfach so dran vorbeigelaufen. Hab's nicht gesehen. Obwohl Zahl und Effekt in Mülheim für jeden sichtbar wären.
Also wenn Sie durch die Geschäftsstraßen hier durchgehen, dann stellen Sie fest, dass die kleinen hippen Läden, die Sie aus der Innenstadt kennen, in Mülheim langsam Fuß fassen.
60 Jahre römische Verträge. Dahinter die Idee, mehr zu sein als nur eine Zollunion mit gemeinsamer Außengrenze. Wer sehen will, was die EU leistet, der kann das tun. Einfach nachfragen und Augen auf. Schauen auf das Erreichte und auf das, was noch in den nächsten 60 Jahren zu tun ist.
Wie die große EU im Kleinen ganz konkret wirkt, Stefan Beuting hat euch ein Projekt mit Langzeitarbeitslosen in Köln vorgestellt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es ist extrem wichtig, immer zu jeder Tages- und Nachtzeit die Kontrolle über seinen Toilettenpapiervorrat zu haben, zu Hause, sonst Panik. Sebastian Rams, hast du eine Geschichte gefunden? Die fällt so ein wenig unter das Motto, man kann es ja mal probieren und gucken, ja, was passiert, damit erst gar keine Panik entsteht. Ne?
Ja, ja.
Bitte sehr.
Mal gucken, wie sehr die Welt auf mich zukommen kann. Denn ein Ire, der musste auf einmal so dringend auf Klo, er war zu Hause, dass er es anscheinend nicht mehr zum Supermarkt hin und wieder zurückgeschafft hätte, ohne sich vollkommen einzusauen, also hintenrum wohlgemerkt. Deswegen kam er auf die glorreiche Idee, einfach bei dem Lokal Firehouse Pizza Booters Town die nächste Mahlzeit zu bestellen. Hühnchen, Chorizo, Mais und karamellisierte Zwiebeln auf Süßkartoffelpommes und eine Cola.
Klingt dazu, leicht verdaulich.
Ja, ja, dazu die freundliche Bitte. If you have a spare roll of toilet roll in the bathroom of the restaurant, could you bring it, please?
Ach, das ist ja mal gar nicht so unklug, pfiffiges Kerlchen. Und, war die dabei oder was?
Ja, er hat sie bekommen. Das hat eine Angestellte bestätigt. Unter ihrem Twitter-Account Chloe hat sie außerdem geschrieben, I'm screaming, I love my job. Und mit seiner Essensbestellung hat er direkt natürlich dafür gesorgt, dass der ganze schöne Kreislauf des Lebens am Laufen gehalten wird.
Das war die Redaktionskonferenz für diese Woche. Sebastian und ich wünschen euch was eigentlich. Alles
geilen
Gute.
Freitag, schönes Wochenende. Viel geilen Spaß Freitag beim Konzert. Wer
ja,
kommt,
viel Spaß, ne, beim Konzert, genau, am Sonntag. Und ja, bis bald. Mein Name, tschüss, ist Sonja Meschkat. Macht's gut. Ciao.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.